Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Karl-Heinz Göttert, Sprachbiograf. Herr Göttert, Sie sind Sprach- und Literaturwissenschaftler, Professor, 2009 emeritiert an der Universität zu Köln, ein Erforscher der menschlichen Stimme, der Geschichte der Beredsamkeit, des Stils, der Konversation, ein Liebhaber von Orgeln und Autor historischer Kriminalromane. Willkommen, Herr Göttert, zu diesem Doppelkopfgespräch.
Hallo.
Sie sind ja kein Gelehrter jetzt im engeren Sinne, sondern ein Intellektueller, der sich in aktuelle Debatten einmischt, zum Beispiel die Rechtschreibdebatte oder um die Frage, ob das Deutsche sich gegenwärtig in Gefahr befindet gegenüber europäischen Sprachen und gegen die globale Dominanz des Englischen. Bevor wir aber hierzu kommen und zu Ihrem jüngsten größeren Werk Deutsch, Biografie einer Sprache, möchte ich Sie bitten, den Doktorhut des Professors mal kurz gegen den Zylinder des Zauberers zu tauschen und uns in einen der vielen zauberhaften Aspekte der Sprache einzuführen und uns dies vor Ohren zu führen, die Magie der Sprache. Sie haben sich nämlich mit Magie ganz ausdrücklich beschäftigt und sie zeigen, dass in der Sprache ganz viel von Vorstellungen geheimer Naturkräfte und der Belebtheit der Welt durch Geister die Rede ist. Wie zaubert man mit Sprache?
Sprache diente nie nur der Kommunikation, sondern man hat die Sprache oder man hat der Sprache auch Mystisches, Magisches und so fort zugetraut. Und das merkt man bei der Überlieferung. Denn unter den frühen Überlieferungen, die es zum Deutschen gibt, man muss wissen, dass das überhaupt erst im 8. Jahrhundert, im späten 8. Jahrhundert beginnt. Zu diesen frühen Überlieferungen gehört nun gerade Zauberisches. Und einige, vielleicht die Älteren unter den Zuhörern, die erinnern sich an die Merseburger Zaubersprüche. Und da merkt man dann, dass da noch Dinge eine Rolle spielen, wie der Stabreim und solche Sachen, die das Deutsche damals schon abgelegt hatte. Man ist da schon zum Endreim übergegangen und so fort. Und da gibt es eben noch Zaubern mit Sprache.
Ich denke aber auch an ganz alltägliche Dinge wie jemandem die Daumen drücken. Wer steckt da zwischen den Daumen?
Ja, das kann man tatsächlich im ersten Jahrhundert nach Christus nachlesen. Plinius hat das aufgeschrieben, dass damit Zauber gemeint ist, der darauf beruht, dass man Dämonen abhält. Man hat den Daumen gedrückt, weil man den Daumen als einen Stellvertreter eines Dämons betrachtet hat. Und wenn nun irgendjemand etwas Schwieriges auszuführen hatte, dann hat man dem den Daumen gedrückt, um zu verhindern, dass Dämonen diese schwierige Tätigkeit behindern.
Oder jemandem klingeln die Ohren. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist auch so Kommunikation, die auf übersinnliche Weise zustande kommt oder von der man glaubte, dass sie auf übersinnliche Weise zustande kommt. Und da merkt man, dass es auf allen möglichen Kanälen so etwas gibt. Einen Zugang zu höheren Botschaften und so fort.
Lassen Sie uns doch mal in den Beginn des Deutschen hineinschauen. Ab wann kann man überhaupt von Deutsch sprechen?
Ja, also wir können unsere Sprache etwa 1200 Jahre zurückverfolgen. Und zwar deshalb, weil sie in dieser Zeit aufgeschrieben worden ist. Wir wissen, dass das Deutsche noch etwas früher entstanden ist. Man geht so vom 6. Jahrhundert aus. Man kann zeigen, dass zu dieser Zeit die verschiedenen germanischen Stämme, die während der Völkerwanderungszeit so vom Osten nach Westen gezogen sind, dass die sich zunächst noch untereinander gut verständigen konnten. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo Unterscheidungen sich bemerkbar machen und eben auch in unserem Bereich, in dem Bereich des heutigen Deutschlands, sich Stämme angesiedelt haben, die Franken vor allem, aber auch die Bayern, die Alemannen und so weiter, die ein besonderes Maß an Gemeinsamkeit hatten gegenüber anderen, zum Beispiel gegenüber den Leuten im Norden, also den späteren Schweden und Norwegern oder in England, den Angelsachsen und so weiter. Und zu dieser Zeit beginnt in der Sprache sich etwas zu tun. Bestimmte Konsonanten werden anders ausgesprochen, als man das vorher tat. Und so entsteht eine Gemeinsamkeit in unserem Raum, die bezeichnet wurde als eine Sprache, die sich damals von dem Lateinischen besonders absetzte. Und deshalb hat man sie Deutsch genannt. Denn Deutsch heißt eigentlich nur volksmäßig. Es ist eigentlich nur eine Sprache, eine Bezeichnung für die volksmäßige Sprache gegenüber dem Latein. Das heißt, die Engländer, die sprachen genauso volksmäßig, die Franzosen auch, aber in Deutschland blieb das Wort volksmäßig an dieser Sprache hängen. Und deshalb heißen wir heute noch die Deutschen.
Diese Übertragung vom Lateinischen, also der dominanten Sprache, auch der geistlichen, zur Volkssprache, da haben Sie sich zum Beispiel ins Kloster oder in die Bibliothek nach St. Gallen begeben. Ja. Und beschreiben Sie doch mal, wie so ein Sprachwissenschaftler geht in die Klostermauern, schlägt so einen alten Folianten auf. Ja. Was entdecken Sie da?
Ja, also das ist schon sehr schön. Also man kann sagen, dass das alles gar nicht nötig ist, denn das ist alles auch im Netz einzusehen. Aber was ist das Netz gegenüber der Bibliothek in St. Gallen? Da muss man sich anmelden, das macht man heute per E-Mail, es ist aber nicht besonders schwer und wenn man sich ausweisen kann, dann wird man eines Tages da vor der Tür stehen und sagt, jetzt bin ich da und dann wird man in einen Lesesaal geführt und dann weiß man schon, was man bestellt hat und dann bekommt man diese Bücher ausgehändigt. Das sind richtig alte Bücher, also aus dem 8. Jahrhundert, das allererste deutsche Buch, das es überhaupt gibt. Das ist der sogenannte Abroganz, das ist ein Wörterbuch. Buch, eigentlich ein lateinisches, das sind aber dann über die lateinischen Wörter Deutsche geschrieben und dann sitzen sie da und können mit weißen Handschuhen, wie sich das gehört, und versteht in diesem Abroganz blättern, sie sind ganz alleine, die Bibliothekarin ist weg. Ich hätte fast gesagt, sie könnten was mitnehmen, aber das hat noch nie jemand getan und ich wäre noch nicht mal auf den Gedanken gekommen, außer jetzt beim Plaudern. Also man kann dann in diesem Abroganz blättern und wenn man sich vorstellt, dass da Jakob Grimm gesessen hat und all die anderen Gelehrten und genau bei diesem Exemplar, denn es gibt nur ganz wenige andere, die liegen aber in anderen Bibliotheken, zum Beispiel in Paris oder so, dann stellt sich schon ein besonderes Gefühl ein.
Also Abroganz, das muss man mal erklären, das ist ein lateinisches Wort mit A, steht am Anfang dieses Wörterbuchs, aber das Interessante steht ja dahinter. Was verweist darauf auf Deutsche.
Das lateinische Wort Abrogans war selbst im Lateinischen wenig bekannt und deshalb musste es übersetzt werden. Und der deutsche Übersetzer schreibt dann demutig dahinter, also demütig. Sodass also, was man ja auch heute eigentlich noch versteht, und so können sie sich durch den Abrogans durchblättern. Das sind also einige hunderte von Wörtern, die da zusammenkommen und dann jeweils die deutschen Äquivalente finden. Einige davon, wie Ehre, die sind auch heute noch verständlich. Andere sind für uns schon sehr schwer verständlich und nur den Fachleuten zugänglich.
Es gibt eigentlich keine Schaffung einer Sprache aus dem Nichts, sondern erstens ist jede Sprache ein Zusammenfließen, ein genetisches Werden aus ganz unterschiedlichen Einflüssen. Und damit kommen wir dann zu der These, die Sie auch schon angedeutet haben, die Menschen hatten noch nie Schwierigkeiten, sich in verschiedenen Sprachen zu bewegen. Das heißt, es gab die Volkssprache und dann gab es halt die Sprache der Gebildeten. Und wie kann man also sagen, hat sich das zum heutigen Deutsch weiter vollzogen, wenn Sie mal so ein paar wichtige Stationen nennen?
Das war schon ein schwieriger Weg, muss man sagen. Und zwar deshalb, weil es das Deutsche eben nicht in der Form gegeben hat, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass das überall gleich geklungen hat, sondern man kann ja sich an den alten Begriffen orientieren, die Alemannen, das weiß man ja auch heute noch, wenn man einen guten Schweizer kennt, wie die reden schon sehr anders als meinetwegen meinetwegen die Bayern und die wieder anders als die Franken und so weiter. Und so war das Deutsche in seine verschiedenen Dialekte gegliedert, von denen wir heute ja noch so gewisse Nachwirkungen haben. Nicht nur gewisse, sondern eigentlich sehr konkrete Nachwirkungen haben. Und nun müssen Sie sich das so vorstellen, Leute, die miteinander sprechen, die werden das gar nicht so dramatisch empfinden. Aber in dem Augenblick, wo man beginnt zu schreiben, da fängt das an, unangenehm zu werden. Man schreibt eben sehr ungern in einer Sprache, die der andere nicht so richtig versteht. Und da gibt es eben den Drang zur Vereinheitlichung. Und genau das ist passiert. Im Grunde genommen haben die ersten Schreiber versucht, aus dem Dialektchaos herauszukommen, und später haben das die Drucker fortgesetzt. Man kann sicherlich sagen, dass die mittelalterlichen Mönche sehr viel für diese Entwicklung getan haben und dann später die Drucker dafür und dann noch andere. Also es gibt seit dem 8. Jahrhundert eine kontinuierliche Entwicklung in Richtung Überdachung, in Richtung Vereinheitlichung des Deutschen. Und letzten Endes ist diese Einheit erst wirklich zustande gekommen auf der schriftlichen Ebene so um 1800, und auf der mündlichen Ebene, kann man ja gut und gerne sagen, ist sie nie zustande gekommen. Und wenn Sie mich fragen, dann würde ich sogar sagen, die braucht auch gar nicht zustande zu kommen.
Sie haben natürlich als Gast im Doppelkopf, Herr Göttert, auch Musik mitgebracht, und Sie haben sich von Frédéric Chopin die Etüde Nummer 12 aus Opus 10 gewünscht. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Naja, ich habe selbst gespielt, weil ich selbst eine Musikausbildung noch zu früher Zeit hatte. Aber in unserem Fall spielt etwas anderes eine Rolle. Man hat oft Sprache und Musik in eine Beziehung gebracht, und dann geht es immer um die Frage, kann Musik so etwas wie Sprache nachahmen? Und Sie wissen, dass man mit dem Begriff Programmmusik an so etwas ja besonders anknüpft. Und hier dachte ich, dass Chopins Revolutionsetüde, das Revolutionäre eben musikalisch sehr schön transportiert, und auch derjenige, der vielleicht jetzt nicht weiß, dass hier Revolutionäres ausgedrückt werden soll, der erahnt es, wenn man das Folgende hört.
Interpretiert von Murray Pariah. Ein Musikwunsch von Karl-Heinz Göttert, Sprachbiograf, mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Herr Göttert, Ihrem Buch über Magie, wir haben es eingangs angesprochen, da haben Sie nämlich etwas sehr Schönes gemacht, Dialoge mit Ihrer Mutter, so imaginierte Gespräche aufzuschreiben. Und Sie haben dann geschrieben, dass Sie sich über manche Fragen gestritten haben, aber wenn es so um Dinge geht wie, ich wusste jetzt, dass der und der anrufen würde am Klingeln und so weiter, da kamen Sie dann auf Sie zu sprechen, haben das auch in einem wissenschaftlichen Werk aufgeschrieben, und Sie sind in Koblenz geboren, und deswegen wollte ich danach fragen, da Sie ja selber auch ein Buch über den Sprachklang geschrieben haben. Welche Stimmen Sie sozusagen von Ihrer Mutter, welche Szenen Ihnen da im Ohr sind, die möglicherweise genauso oder wenn nicht noch wichtiger sind für die Sprachentwicklung?
Ich wollte ja eigentlich was anderes zur Geltung bringen. Ich habe ein Buch über Magie geschrieben, und das ist also sehr theoretisch. Ja, man spricht da, man schreibt da über Magietraditionen aus längst vergangenen Zeiten und merkt dann aber auch, dass sowas immer noch weiter eine Rolle spielt. Und meine Mutter hatte so manche Traditionen da noch übernommen, und ich habe dann immer dagegen anzukämpfen versucht. Und da merkt man dann, dass Mütter einem dann doch letztlich überlegen sind. Und ich mit meiner ganzen wissenschaftlichen Ausbildung nie wirklich standhalten konnte, wenn sie beherzt trotzdem bestimmte magische Traditionen verteidigt hat. Insofern kann man sagen, dass man der mütterlichen Stimme auch in einem gewissen Alter und mit einer gewissen überlegenen Bildung immer hoffnungslos unterlegen bleibt.
In Ihrem Buch über Sprichwörter, da lese ich von der Kindergärtnerin Wintrudis, einer Vinzentinerin, mit ihrer gestärkten, wippenden, auskragenden Haube. Sie sind also von unter anderem katholischen Nonnen auch miterzogen worden in früher Zeit. Ja. Wie sieht es denn mit dieser kulturellen und sprachlichen Sozialisation aus?
Ja, mir fiel nur ein, ganz ohne Schläge übrigens. Ja, diese Sozialisation, die haben damals ja viele mitgemacht. Es waren noch Nonnen in Kindergärten tätig. Allerdings habe ich ihn an der Stelle auf etwas anderes abgehoben, nämlich auf diese unglaubliche, wie sagt man, den Huttracht, die Nonnen damals, das waren Vinzentinerinnen, getragen haben. Das passte ja fast nicht durch die Tür. Und wir Kinder blickten dann voller Ehrfurcht zu diesen Personen empor. Übrigens an die Stimme erinnere ich mich nicht mehr, aber an die Gestalt, an das Schweben, sozusagen Engelgleiche dieser Frau erinnere ich mich noch sehr gut.
Und Ihre eigene Sprache, man hört was Rheinisches in Ihrer Sprache. Sie sind Professor in Köln und in Koblenz geboren, beides am Rhein. Wie würden Sie denn da beschreiben, wie Sie landsmannschaftlich ins Deutsche hineinsozialisiert wurden?
Ja, ich weiß, man hört das. Und es hat Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich mich geniert habe und versucht habe, das abzulegen. Das habe ich aber hinter mich gebracht und denke da heute gelassen drüber. Ich finde es sogar ganz angenehm, wenn man merkt, dass jemand im Norden geboren ist oder in der Mitte oder im Süden, dass das doch ruhig bleiben kann. Das hat ja auch nichts mit Dialekt zu tun oder wie die Wissenschaftler sagen, mit tiefem Dialekt, sondern das sind diese klanglichen Färbungen, die die Landschaften mitbringen. Ich bin also groß geworden in diesem rheinischen Raum und habe das eben aufgesogen und nun soll es bleiben und ich erkennbar bleiben auf diese Weise.
Sie betätigen sich auch als eine Art Umberto Eco des Rheinlands, möchte ich mal sagen, denn Sie haben schon 4 historische Kriminalromane geschrieben, die mich so ein bisschen erinnert haben an den Namen der Rose und an andere, da es nicht nur um Kriminalfälle, sondern immer auch um Phänomene der Kommunikation geht. Umberto Eco ist ja ein Semiotiker, Sie sind Sprach- und Literaturwissenschaftler und diese Doppelbegabung des aktiven Schreibens und des Forschens, das finde ich doch eine gewisse Parallele. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt, das mit dem Eco?
Naja, also Eco, das wäre jetzt zu viel der Ehre, das will ich so gar nicht aufgreifen. Aber es ist was dran, was ich getan habe und was viele andere eben auch tun, ist es, dass man bestimmte, sagen wir mal, wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man die eben auch auf diese Weise in einen Roman bringt. Ich habe zum Beispiel etwas über Stimmtheorie gemacht. Da tritt ein Geistlicher auf, der bemerkt, dass er über eine besondere Eigenschaft verfügt, nämlich dass er den Mörder an seiner Stimme erkennt. Das habe ich mit Stimmtheorien aus dem Spätmittelalter in Verbindung gebracht und konnte auf diese Weise Wissenschaftliches, was ich sonst an der Universität in Vorlesungen vortrage, einmal auf eine etwas nachvollziehbarere Weise bieten.
Ja, und Sie haben auch über einen Telegrafen-Mitarbeiter, der wird überfallen, dem wird ein Code gestohlen im Übergang von der Zeit, als man noch große Türme mit Winkeinrichtungen hatte von Berlin Richtung Koblenz. Das ging ja auch noch weiter, diese Nachrichtenübermittlung militärischen Hintergrunds. Und der jüngste Roman, Entschlüsselte Geheimnisse, geht um Kryptographie und Steganographie, ganz wichtige Techniken, um heute Datensicherheit zu gewährleisten im weltweiten Netz und bei der Sicherung geistigen Eigentums natürlich auch. Wie würden Sie sagen, was ist der Unterschied, wenn man also fiktionale Literatur schreibt und wenn man ein wissenschaftliches Werk schreibt? Welche unterschiedlichen Erkenntnisse können Sie da vermitteln?
Ja, also man ist natürlich viel freier in einem solchen Roman, wobei das dazu führen kann, dass man bestimmte Dinge einmal zur Geltung bringt, die wenig bekannt sind. In einem der Fälle, den Sie erwähnt haben, ging es um Verschlüsselungsmethoden und da gibt es einen Autor, Tritemius, in der Renaissance tritt er auf, der hat Werke geschrieben, die im Grunde genommen bis heute kaum wirklich erklärt sind. Es gab einen Forscher, der relativ weit weg vom Mainstream dazu Theorien entwickelt hat, die ich sehr interessant fand und die ich im Grunde aufgegriffen habe. Übrigens Umberto Eco, der hat über den Trithemius und über dessen Theorien auch geschrieben und vertritt da die ältere Position, die meines Erachtens also überholt ist. So kann man also in Romanform einmal etwas bieten, was selbst in der Wissenschaft noch gar nicht up-to-date ist.
Und es hat Ihnen sozusagen die kleine Genugtuung verschafft, dass der große Umberto Eco dachte, hier geht es um Zauberei. Ja. Und Sie haben gesagt, hier geht es um Kryptographie. Deswegen fand ich es interessant. Wir haben ja am Anfang mit der Sprachzauberei was gehabt. Also es muss etwas geben, was Sie fasziniert am Magischen und auch am Ort der Klöster. Also Sie beschreiben natürlich die zivilisatorische Funktion von Klöstern und die kulturtragende Funktion, die Kirche hatte. Zugleich aber sind in Ihren Romanen sind die natürlich auch Orte des Unheimlichen so ein bisschen. Ja. Wo kommt denn Ihre Vorliebe für kirchliche Schauplätze, Klöster und Kirchenleute? Wo kommt die denn her?
Wir nähern uns immer mehr den innersten Zellen. Ich dachte gar nicht, dass ich dazu befragt werde. Aber ich bin schon sehr katholisch sozialisiert worden. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, es hat eine Phase gegeben, da wäre ich um ein Haar selbst Mönch geworden. Übrigens Dominikaner geworden. Aber wie das so ist, das hat sich dann doch anders entwickelt. Da spielt dann auch meine Frau eine Rolle zum Beispiel. Und, aber die Sozialisation legt man niemals ab. Und daher kommt so manches an Wissen und so manches auch an Liebe, kann man sagen.
Die Liebe, die Sie auch zum Instrument der Orgel haben. Sie sind Autor, manche unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie vielleicht nur als Autor von Orgelbüchern kennen. Sie haben sowohl ein weltweites Orgelbuch, Orgeln, etwas Orgeln in Europa, zwei Bände bereits, Orgeln in Deutschland, Orgeln in Nordrhein-Westfalen. Also Sie sind auf der Suche nach interessanten Instrumenten. Und Sie beschreiben die sehr schön. Zum Beispiel ist mir erinnerlich, in dem zweiten Band beschreiben Sie die Leipziger Thomaskirche. Und dort hat eine Autofirma das gesponsert. Und dann beschreiben Sie das Cockpit, das ist eine Porsche-Orgel. Aber Sie haben auch natürlich, Sie beschreiben auch den Klang, die Register, die Schweller und die Ergonomie des Spieltisches. Woher kommt die Liebe zu Orgel?
Na, ich habe als Student, wie alle Studenten, unter Geldknappheit gelitten. Und weil ich auf dem Klavier sehr weit gewesen bin zur damaligen Zeit, habe ich dann Orgel erlernt und dann als Organist mich betätigt und das sehr lange gemacht. Vor knapp 10 Jahren war ich noch Organist, angestellter Organist mit Chor und allem und habe Konzerte gespielt. Das mache ich auch heute noch, sodass das so eine Konstante neben meinem wissenschaftlichen Beruf gewesen ist, die eigentlich bis heute geblieben ist. Wir hören jetzt, ich glaube, Sie werden es noch genauer sagen.
Charles-Marie Widor werden wir jetzt hören, ein Werk aus dem Jahre 1879, also spätromantisch. Von Olivier Latry wird es auf den Grands Orgues de Notre-Dame de Paris interpretiert. Der Nachhall von Notre-Dame de Paris aus der 5e Symphonie pour Orgue von Charles-Marie Widor, das sich der Doppelkopfgast Karl-Heinz Göttert gewünscht hat. Gastgeber ist Arne Kapitza und ich denke, wir haben im Schlussteil gemerkt, warum es eine französische Orgel sein muss, um dieses Stück zur Geltung zu bringen.
In Notre-Dame handelt es sich um eine dieser berühmten Orgeln aus dem 19. Jahrhundert. von Cavaillé-Coll. Diese Orgeln, die gingen ins Brausende, um das einmal so laienhaft zu sagen. Die barocke oder neobarocke deutsche Orgeltradition, die ging mehr ins Brillante, auch ins Spitzige. Und viele, die die Orgel nicht lieben, die lieben sie deshalb nicht, weil sie diese Orgeln kennengelernt haben. Man kann sagen, die schreien halt. Das sind diese Schreiorgeln. Und die französischen Orgeln, die haben das eben nicht so, sondern die haben eher dieses Brausende. Und hier bei diesem Orgelwerk, wenn da das Pedal unten die tiefen Töne ertönen, dann braucht man das. Und zum Schluss baut sich das ja auf in dieses absolut große Brausen. Und das kann eigentlich nur eine französische Orgel so adäquat erzeugen, wie das gemeint ist. Und Olivier Latry, der genießt das auch. Er hat das Stück relativ langsam gespielt, obwohl er es bestimmt viel schneller spielen kann. Aber er nimmt Rücksicht auf die Akustik in Notre Dame. Ich war selbst wiederholt oben und kenne das. Es ist übrigens eine Strafe, oben zu sein, weil es ohrenbetäubend ist. Dort sind die spanischen Trompeten, die ragen sofort in den Raum hinein, die brüllen einen an. Und in dem Augenblick, wo sie den Schluss gehört haben, da hat Olivier Latry das von hinten, der sitzt mit dem Rücken zu dieser Orgel, der hat das von hinten so richtig abgekriegt und hat sich hinterher erstmal die Ohren säubern müssen, um wieder hören zu können.
Also das heißt, das sind ja 10 Meter lange Luftröhren, die da vibrieren. Und mir wurde mal gesagt, dass während bestimmter Gebete die Organisten angewiesen worden seien, doch den tiefsten Ton des Pedals, der kaum noch hörbar ist, zu spielen, um so eine Art erschütterndes Vibrieren in den Kirchenraum reinzubringen. Können Sie das bestätigen?
Ja.
Haben Sie das mal gefunden?
Ja. Ich kenne da eine andere Anekdote. Es hat jemand behauptet, wenn man diese Pfeife alleine spielen würde, wird sie übrigens gar nicht so besonders laut erklingen. Man hört da nur so ein Fauchen. Aber das kann dazu führen, wenn Sie zum Beispiel einen Stein auf das Pedal, auf das tiefe C legen und lassen so eine halbe Stunde den Ton ertönen. Das kann dazu führen, dass sich die Schwingungen auf das Mauerwerk übertragen und die ganze Kirche zusammenfällt. Ob das nun wirklich zustande kommt, das ist ja der Effekt, den man auch von Brücken kennt, wenn Soldaten
im Marsch
so etwa. Aber man merkt das auch, wenn Sie in der Bank sitzen und ein Orgel über ein solches 32-Fuß-Register verfügt, das spüren Sie im Sitzen sozusagen. Ich will mich nicht deutlicher ausdrücken.
Französischer Orgelbau und die Einflüsse des Französischen auf Deutschland. Da Sie in Koblenz groß geworden sind, haben Sie manches aus der Familiengeschichte sicherlich noch erlebt. Also wir wollten ja eingangs auch schon so hinführen auf die Frage, eine Sprache, wie lebt sie und wie saugt sie Einflüsse in diesem Fall des im 19. Jahrhundert zum Erbfeind erklärten, aber doch über das Frankenreich lange befreundeten Nachbarn. Wie lässt sich dieser Einfluss des Französischen aufs Deutsche darstellen?
Ja, also den gibt es sehr lange. Im Hochmittelalter gibt es das schon. Die deutschen Dichter, deren Namen ja viele kennen, ob das jetzt Wolfram von Eschenbach ist oder Hartmann von Aue, diese Dichter haben französische Vorlagen benutzt und dann auch aus diesen französischen Vorlagen Vokabular übernommen. Da geht das schon los im Hochmittelalter. Aber viel stärker noch ist das in der frühen Neuzeit der Fall gewesen. Im 17. Jahrhundert war es so stark, dass einige befürchtet haben, dass die deutsche Sprache glatt ausstirbt. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass der Adel zum Französischen auch übergewechselt ist. Das ist also schon eine sehr bemerkenswerte Geschichte gewesen. Die Politik hat das Französische benutzt. Nehmen Sie so Leute wie Bismarck. Bismarck war absolut zweisprachig, sprach das Französische und er konnte mit ganz Europa verhandeln auf Französisch. Sie können aber auch viel früher auf Persönlichkeiten zu sprechen kommen, wie Goethe etwa. Goethe hatte ein französisches Kindermädchen. Da wusste man das, wenn man in der Welt etwas werden will, wenn man reisen möchte, dann muss man sich unterhalten können mit den Leuten und das war damals das Französische und Goethe hat da auch gar keine Ängste. Das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Heute werden ja Ängste artikuliert angesichts des Englischen. Unsere Vorfahren waren da unängstlich. ängstlicher und haben einfach den Vorteil gesehen, den es hat, wenn man eine solche Sprache spricht. Also wir sind vom Französischen ausgegangen. Das Französische hat das Deutsche immer sehr stark beeinflusst, sowohl im Wortschatz. Wenn Sie meine Mutter nehmen, die hat Trottoir gesagt, wo wir heute Bürgersteig sagen. Und man ging auch im Zug ins Coupé und man hat den Parapluie mitgenommen und nicht den Regenschirm und so weiter. Das ist die eine Geschichte, dass die Sprache sich vollsaugt mit Vokabular. Das hat es gegeben. Und die andere Geschichte ist, dass Bevölkerungskreise zur französischen Sprache übergegangen sind.
Wie ist das jetzt so mit der Beredsamkeit? Es wird immer gesagt, die romanischen Völker, also die Franzosen und die Italiener, die lieben es mehr, sich darzustellen und Reden zu halten, während der Deutsche als sehr schlicht und sachorientiert gilt. Wie würden Sie da diese Charaktere der Völker und den Umgang mit ihrer gesprochenen Sprache charakterisieren heute?
Ja, da könnte was dran sein, dass die Deutschen da nicht so begabt sind. Das könnte wirklich sein. Also alle Informationen, die ich so habe, die gehen in die Richtung, dass uns da andere überlegen sind. Die Südländer ohnehin. Bei den Franzosen kann man das eigentlich auch sagen. Während im Deutschen oft beklagt worden ist, dass wir dazu neigen, einen gewissen papierenden Stil zu entwickeln, dass wir unsere größeren Vorteile ausspielen in der Schriftlichkeit und so weiter. Also die Philosophie des 19. Jahrhunderts, ob man da an Hegel oder wen auch immer denkt, da sind die Sprachbegabungen in eine andere Richtung entwickelt worden, sicherlich nicht in die, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, was Klanglichkeit und was Affekt, Betontheit betrifft, sondern im Deutschen ging es immer mehr um eine Tradition der Gelehrsamkeit und so weiter. Und damit haben wir auch zu Recht zu kämpfen. Das heißt, wir sollten das nicht übertreiben und nicht unbedingt in dieser Tradition bleiben, in der Wissenschaft, sondern da ruhig von den anderen etwas hinzulernen.
Und Sie selbst haben ja in Ihrer wissenschaftlichen, publizistischen Arbeit auch viel getan, um Forschungsergebnisse ein bisschen fasslicher mit Humor und in anekdotischer Form darzustellen. Sie haben ja Bücher geschrieben, nicht nur über Sprichwörter, sondern auch über Feiern und Feste. Sie haben Knigge herausgebracht.
Was ich hier versuche, ist, einen Stil zu entwickeln, bei dem Verständlichkeit eine große Rolle spielt. Das hängt auch damit zusammen, dass ich Themen bearbeite in großen Zeiträumen. Hier etwa bei Deutsch Biografie einer Sprache geht es um die Darstellung von 1200 Jahren. Das kann man auch nicht mit der Gelehrsamkeit tun. Wenn man sich auf 400 Seiten beschränken muss, dann muss man das in einer gewissen Weise zusammenfassen. Aber ich muss sagen, bei mir, ich empfinde das nicht nur als Zwang, sondern ich liebe das auch, sich so auszudrücken, dass man da einen gewissen Schwung hineinbringt, der die Verständlichkeit befördert.
Aus dem Rosenkavalier, das Liebesduett, ein Wunsch von Karl-Heinz Göttert, dem Sprachbiografen, mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Eigentlich müsste es ja heißen, ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, dass mir beieinander sein. Es heißt, also Hofmannsthal hat wirklich hier im Dialekt gedichtet, dass wir beieinander sein, nicht?
Ja, es war ein Grund dafür, dass ich gerade das ausgewählt habe. Ich dachte, man sollte doch mal zeigen, dass Sprachkunst eben auch Dialekt einschließt. Und hier kommt in dem gesamten Werk im Rosenkavalier so ein gewisser Wiener Dialekt vor oder jedenfalls eine Prägung vor. Es ist ja kein ganz tiefer Dialekt. Wir sehen hier, wie differenziert die deutsche Sprache eben ist.
Es hat ja sicherlich eine Funktion, dass dort ein Liebender nicht in der absoluten Bühnenhochsprache spricht, sondern sein Herz sprechen lässt. Ja. Und das ist natürlich näher an der Muttersprache als das, was man dann literarisch später mitbekommen hat.
Und für die musikalisch Interessierten vielleicht noch hier, es ist ja ein Liebesduett. Und ich meine, Liebesduette zu komponieren, das ist wirklich eine Herausforderung, weil es ja tausende Male gemacht worden ist. Und ich finde, hier ist es unglaublich gelungen, weil die beiden auf eine ganz einfache, schlichte Weise zum Schluss singen. Kurz davor ist ein sehr kompliziertes Trio gewesen und nun singen sie buchstäblich in der Dienstmädchen-Terz. Und das ausgerechnet bei Richard Strauss, der ein unglaublich fortgeschrittener Musiker gewesen ist. Und ich glaube, diese Wirkung ist eben umwerfend. Ist natürlich auch die letzte Nummer in der Oper überhaupt.
Sie haben sich ja auch über Konversation geäußert und geforscht. Das heißt, das Gespräch, das Duett und der Dialog. Wie ist es denn um die Kultur des Dialogs bestellt?
Heute gibt es ein ganz anderes Problem, nämlich dass das Dialogische oder das Konversation eher beschränkt wird durch ganz neue Medien, in denen eben was ganz anderes passiert, in denen man eben gar keinen Gesprächspartner mehr hat, sondern wenn Sie als Blogger tätig sind, dann haben Sie zwar mit der ganzen Welt Kontakt, aber doch irgendwie nur metaphorisch. Es sitzt Ihnen kein wirkliches Gegenüber mehr da, mit dem Sie sich unterhalten können und so weiter. Das verändert unser Kommunizieren sicherlich sehr stark. Wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass noch nie unser Kommunizieren auf eine solche Probe gestellt worden ist, wie mit diesen heutigen elektronischen Medien.
Aber ein realer Streit besteht darin, wie sich unsere Sprache in diesem ganzen Durcheinander behauptet. Nicht? In den Blogs tauchen Abkürzungen auf, Anglizismen und so weiter. Und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, den wir eingangs schon einmal hatten, nämlich der Frage, wie es um die Zukunft des Deutschen, das Sie so liebevoll und historisch so ausladend, kulturhistorisch beschrieben haben. Wie viel von Schludrigkeit Ihrer Sprecher und Schreiber kann eine Sprache denn vertragen, um gedeihlich weiterzuleben?
Ja, da mache ich mir eben verhältnismäßig wenig Sorgen. Sie müssen ja bedenken, Schluderei und so etwas, das passiert immer, das hat es immer gegeben und das wird auch immer so sein. Aber Schluderei kann kompensiert werden durch einen vernünftigen Autor oder Sprecher oder Medienmenschen und so weiter. Die Sprache mag ja leiden, aber man darf sich die Sprache jetzt auch nicht unbedingt wie einen Körper vorstellen, der dann Verletzungen davonträgt. Das wird ja kompensiert durch anderes. Also ich denke mir eigentlich, dass das Deutsche ganz gut aufgestellt ist. Wir sind doch sehr viele Sprecher. Wir haben 100 Millionen Deutschsprecher in Europa, also Muttersprachler in Europa. In Deutschland sind es 82 Millionen, so rechnet man. Wir haben immer noch eine Theaterlandschaft. Wir haben eine Medienlandschaft, die breit ist und viel bietet. Und ich denke mir, dass der Alarm, der gelegentlich geschlagen wird, weil da einzelne Anglizismen rüberkommen, dass der nicht angebracht ist, weil unsere Sprache gezeigt hat über diese 1200 Jahre, dass sie das immer eigentlich mühelos verkraftet hat. Und wenn es mal nicht mühelos war, dann hat sie es mit Mühe verkraftet, aber sie hat es eben verkraftet.
Sie haben gerade das Wort gut aufgestellt benutzt. Das ist mir aufgefallen, das ist in den letzten Jahren besonders im wirtschaftlichen Zusammenhang aufgetaucht. Wo kommt das her? Ist das eine Eindeutschung von positioniert? Ist es vielleicht auch ein heimlicher Anglizismus? Wo kommt das her? Und was bedeutet es?
Das weiß ich gar nicht. Aber was gemeint ist, das kann ich genau sagen, dass man eben über die Voraussetzungen verfügt, entsprechend handeln zu können. Dass die Institutionen da sind. Und ich habe eben eines vergessen. Die Schule. Nun ist das ja auch kritisiert worden. In den PISA-Studien hat man uns ein verhältnismäßig schlechtes Zeugnis ausgestellt. Aber das ist ja auch inzwischen schon wieder auf dem Wege der Besserung. Und wenn ich von aufgestellt rede, dann meine ich, dass alle diese Institutionen doch eigentlich da sind. Dass wir über eine Kultur verfügen, das wird nun überhaupt niemand bestreiten. Also über eine Kultur, auf die man zurückgreifen kann, das bestreitet ja niemand. Und ich denke mir, dass man von daher der Zukunft gelassen entgegenschauen kann und sollte sich nicht beunruhigen lassen.
Wie sieht es denn noch weiter in der Zukunft aus? Jetzt wissen wir schon, ein großer Teil hat Migrationshintergrund und ist sozusagen schon mal zweisprachig. Dann haben Sie eingangs erwähnt, dass es immer schon ein Nebeneinander von Hochsprache und Platt oder Dialekt gegeben hat und auch viele Phasen der Zweisprachigkeit und der Durchdringung von lexikalischen Elementen, von Wörtern, Lehnwörtern und so weiter. Was ist denn, wenn wir ein bisschen einige Jahrzehnte in die Zukunft blicken, wie sind die einzelnen Sprecher ausgestattet und wie entwickelt sich solch eine Sprache weiter?
Ja. Vielleicht sage ich mal etwas Polemisches. Es ist gesagt worden, die Gefahr besteht, dass das Deutsche zum Dialekt wird. Und zwar, dass wir in Deutschland gar keine Hochsprache mehr sprechen, sondern jeder nur noch seinen Dialekt. Und als die Hochsprache in Anführungszeichen, also als die eigentliche Hochsprache, benutzen wir nicht mehr Deutsch, sondern Englisch. Es würde also so eine Zange entstehen, ganz oben wird Englisch gesprochen und ganz unten wird nur noch Dialekt gesprochen. Diese Polemik halte ich für falsch. Es spricht eigentlich nichts dafür, dass uns das droht, sondern die Beobachtungen, gerade auf dem Dialektgebiet, die zeigen, es gibt Allensbach-Untersuchungen darüber und so weiter, es gibt also feste Zahlen. Also diese Beobachtungen zeigen, dass der Dialekt eher im Rückgang ist. Also ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass die Dialekte eher zurückgehen, dass die Hochsprache sich eher insgesamt durchsetzen wird, dass das also eher miteinander verschmelzen wird. Das hängt mit der Mobilität zusammen, das hängt mit vielen sozialen Voraussetzungen zusammen, sodass also die Hochsprache in Deutschland in meinen Augen erstmal nicht gefährdet ist. Der zweite Punkt ist, dass gesagt wird, wir würden vom Englischen sozusagen zurückgedrängt. Die Deutschen würden selbst übergehen zum Englischen. Auch das ist in meinen Augen übertrieben, es ist auch unwahr. Richtig ist, dass in der Wissenschaft, also in der Naturwissenschaft, in der Medizin, tatsächlich Englisch kommuniziert wird. Ich halte das auch für vernünftig, denn es geht da um Forschung, es geht da um wichtige Forschung, es geht da um Tempo in der Forschung und da muss der Austausch auch entsprechend geregelt sein. Das betrifft aber nur diese Randgebiete des Deutschen in der Wissenschaft. Es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass diese Sprecher, die berufsmäßig meinetwegen Englisch sprechen auf Konferenzen, dass die zu Hause plötzlich anfangen, auch Englisch zu reden. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen, sondern es ist eben das zu erwarten, was ich eben angesprochen habe, nämlich, dass die Zweisprachigkeit, wenn Sie so wollen, normal wird. Wir entwickeln gewisse Befürchtungen angesichts dieser Zweisprachigkeit. Sie müssen aber wissen, dass weltweit die Zweisprachigkeit bereits mehr als die Hälfte der Menschheit betrifft, ohne dass damit besondere kulturelle Katastrophen ausgelöst würden. Und auch wir in Deutschland müssen uns auf eine solche Zweisprachigkeit einrichten. Das ist sogar von der EU sozusagen verlangt worden. Es gibt da einen Barcelona-Prozess. Alles das bedeutet nicht, dass die Einzelsprachen damit unter die Räder kommen. Sondern Zweisprachigkeit heißt ja nicht, dass eine Sprache dominiert, sondern Zweisprachigkeit heißt nur, dass die Sprachen eben dieses Element haben, dass man sich untereinander eben auch noch verständigen kann.
Karl-Heinz Göttert, vielen Dank für diesen positiven Ausblick und für dieses Gespräch. Es verabschiedet sich am Mikrofon Arne Kapitzer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.